Meine Damen und Herren, ja, wir kommen, ist es schon das vorletzte Mal, dass wir zusammen sind. Der Sommer ist schon wieder fast rum. Wir erreichen so eine gewisse Zielbestimmung heute mit der Thematik, um die es geht, um das Mitsein. Ich bin gebeten worden, weil das ja beim letzten Mal schon das letzte Mal ist, die Daten für das Wintersemester aufzuschreiben. Die stehen hier. Die Thematik im Ganzen heißt einfach so wie mein neues Buch, also Person und Glaube. Und dann nehme ich so die Sachen, die eigentlich im letzten Semester dran gewesen waren und gefehlt haben, mit neuen zusammen. Den genauen Aufriss, den hoffe ich dann, dass ich in den nächsten Mal mitbringen kann, dass das geht. Da war ich jetzt überfragt, aber die Daten sind da. Dann habe ich hier nochmal hingeschrieben, in Erinnerung rufen, nächstes Wochenende ist ja in Weltenburg, das Wochenende dort von Freitag bis Sonntag über Schmerz und Schönheit, also ausgehend von Simone Weil, deren 100. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern, aber andere dazu. Und drunter steht, das ist die philosophische Woche der Akademie Stuttgart im Weingarten vom 10. bis 13.8. Hier, das mache ich alleine, aber hier sind es eine Reihe anderer Leute. Hier fängt die Frau Gerl Falkowitz an mit Gedanken über Verzeihung des Unverzeihlichen und der Frage der Schuld. Hier geht es um die Thematik Schuld, Freiheit, Erlösung. Es gibt eine Aufführung vom zerbrochenen Krug, der dort mit dazugehört und so. Und ich mache drei Vorträge zur Fragestellung, also Freiheit, das böse Gewissen und solche Dinge, die dort sind. Da habe ich keine, hier hatte ich eine ganze Reihe Prospekte mitgebracht, hier habe ich keinen, das müsste man, wen es überhaupt interessiert, nachgucken im Internet, unter Weingarten wird man das schon finden oder unter Katholische Akademie Stuttgart. Die haben ja zwei Häuser, das eigentliche Haupthaus ist in Hohenheim, da im Süden, wo zugleich auch die landwirtschaftliche Sache ist, und dann gibt es Weingarten, dort ist ja eine Schule und auch eine Hochschule. Da war übrigens die Frau Gerl, ehe sie dann wieder hierher kam und dann in Dresden angefangen hat. Das ist ein zweites Haus dieser Akademie von Stuttgart. Wie heißt sie? Rottenburg heißt die Diözese, ja, Stuttgart-Rottenburg. Ne? Ja, mit Übernachtung, also genau wie in der Stadt mehr drin. Das Haupthaus ist eben das in Hohenheim da, im Süden von Stuttgart. Und das ist eben im Weingarten, ein Stück weg von dort. Das ist auch ein sehr schönes Haus und so, die Umgebung. Ich war schon öfter da, das ist nett. Und ich verspreche mir da auch ganz schön was, das macht der Dr. Helbig, macht das, veranstaltet die Tagung, 4 Tage, das geht also am 10. mittags los und geht bis zum Mittag des 13. Ja, das ist der Donnerstag, glaube ich. Montag und Donnerstag. Ja, das ist jetzt eben das Neue. Ich hatte schon mal kurz gesagt, das ist für mich auch eine Neuheit, nachdem ich das jetzt hier ja seit es die Hochschule gibt, nicht? Also seit 71, waren es immer im Winter 7-mal und im Sommer 6-mal. Und jetzt hat die Kanzlerin durchgerechnet, hat gesagt, es wären nicht ganz 7 Wochen. Und dann ist also eine einstündige Veranstaltung mit 12 Stunden schon erreicht und nicht mit mehr. Ich habe gesagt, ja gut. Also dann ist also eins weniger. Sonst wäre ich immer noch mal zum zweiten Januartermin gekommen. Nicht? Also das ist der Grund, dass es jetzt eben nur 6 sind. Lass ihm irgendwas weg. Also das ist halt neu. Ja, eben. Ja. Ich finde es erst recht schade, denn wie Sie ja wissen, wie es hier im Talmud steht. Nicht mehr als die Kälber nach der Milch verlangt, die Kuh danach sie loszuwerden. Nicht? Das ist ja die alte Sache. Also dass man da guckt. Und im Und also unser Thema heißt jetzt heute also dieses Mitsein. In dem Buch ist ja so, dass es darum geht, dass ich da an den Fichte mich erinnere, der ja hinsichtlich seiner Wissenschaftslehre eine Schrift geschrieben hat mit dem Titel Sonnenklarer Bericht an das größere Publikum, ein Versuch, den Leser zum Verstehen zu zwingen. Also der Versuch, wie weit kann man also so diese komplizierten Dinge über die Liebe und die Trinität so sagen, dass sie eigentlich völlig klar sind oder so, ob das möglich ist. Also unter Weglassen von allen möglichen Diskussionen, da sind es diese beiden Schritte. Also erstmal was zum Thema Liebe zu sagen, was das eigentlich ist. Kann man das auf den Begriff bringen, auch im Rückgriff auf die Bibel und welche Probleme stellen sich da und wie kann man die beantworten. Und von dort her dann die Frage, wie denke ich eins sein? Man hat, sagt immer so, um die Einheit geht es dem Menschen, ums Einssein, in der Mystik auch ums Einssein. Ich hatte, glaube ich, schon gesagt, dass ich das dieses Jahr zu meinem Entsetzen ja als Predigt zum Dreifaltigkeitssonntag gehört habe, die Geschichte vom Salzmännchen, dass da also ans Meer geht und dann sein Zeh hineinsteckt, dann ist der Zeh weg und hinterher ist das ganze Salzmännchen aufgelöst. Nicht? Also diese indische Geschichte, das ist schon wirklich schrecklich. Also es gibt diese Idee mit dem Einswerden, einfach so zusammen, weil aus der richtigen Beobachtung, dass wir alle an unseren Grenzen leiden. Und dass man sagt, ich muss also die Grenzen überwinden und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ich sauge alles in mich hinein oder ich lasse mich vom Ganzen aufsaugen. Jedenfalls müssen die Grenzen verschwinden, weil die Unterschiede wehtun. Eben, wer hat schon gern Differenzen? Jetzt behaupte ich aber, dass Differenz der Grundbegriff der Liebe ist. Und dann muss ich also ein anderes Eins denken, nicht ein Eins, sondern ein Miteins. Aber fangen wir erstmal mit der Liebe an, die ja wirklich nun vielerlei ist. Ich bin nach wie vor nicht weitergekommen als bis zu dieser Doppelbestimmung, dass ich sage Bejahung und Einigungskraft. Bejahung, also Gutheißung, in dieser kurzen Form, wie ich es neulich auch wieder zitiert hatte von der Hannah Arendt, volo ut sis, ich will, dass du seiest. Und dann diese vis unitiva, wie es Augustinus nennt. Und ich meine, dass man diese beiden Bestimmungen nicht nochmal aufeinander rückführen kann. Da haben wir schon so ein Einheitsproblem. Man sagt, an sich müsste man doch jetzt das auf einen Begriff bringen können. Aber ich meine, es sind zwei Seiten, die ja nicht ganz aufgehen. Also es gibt eine Gutheißung, ein Bejahen, ohne dass man damit Verbindung will. Das kann man sich doch gut denken. Ich will, dass das sei, aber muss keine Verbindung sein. Und es kann eine Verbindung sein, ohne eine Gutheißung an sich selbst anzusetzen. Und wenn ich das dann da hineinnehme, dann meine ich, bleibe ich also bei dieser Bestimmung. Ich sage, es ist diese ganzheitliche Bejahung und der Wille, miteinander zu sein. Und dann kann man ja jetzt diese ganze Fülle und die Unterschiedlichkeit der Phänomene dann wieder nochmal ausgliedern. Man hat ja immer darauf hingewiesen, dass das im Deutschen so schwierig ist, dass wir das eine Wort Liebe für alles benutzen, obwohl das gerade ja in einer bekannten Stelle der Thomas Mann, nämlich im Zauberberg, dort so sagen lässt, er sagt, das ist eine besondere Chance, nochmal der deutschen Sprache, dass vom Fleischlichsten bis ins Frömmste hinein das eine Wort Liebe verwendet wird. Weil jedes von jedem in allen Formen mit drin steckt. Deswegen sagt er, sei das auch nochmal was Besonderes, dass das ein Wort ist. Aber zunächst ist ja darauf hinzuweisen, dass die Griechen da eben mit drei oder eigentlich mit vier Wörtern es zu tun haben, die da hineingehören. Wobei beim ersten das Griechische eigentlich nicht so bekannt ist. Da würde das Storge heißen. Hier ist es, hat man dann das lateinische Wort Sexus eigentlich dafür eingeführt. Also diese Dimension des Triebes. Und dann kommt ein Schritt drüber der Eros, das Streben und die Sehnsucht. Das, was, wenn ich recht sehe, von eben den alten Griechen bis zu Piper dann so eigentlich so der Kern des Liebesdenkens ist. Und so hat ja auch, dabei hat ja auch der Papst seine erste Enzyklika so angefangen, beim Eros. Lateinisch heißt das Amor, nur dass Amor zugleich auch der weitere Begriff ist. Amor deckt zugleich alle Formen, das ist auch die neutrale Form, aber näherhin ist es das, was im Griechischen der Eros wäre. Und dann gibt es die Philia, das ist die Freundschaft, sowohl so die gefühlsselige wie auch einfach so die nüchterne, die politische Freundschaft und all das gehört dort hinein. Die Philia und dann eben die Agape, die als Substantiv in der Form eigentlich dann erst durch das Christentum so bekannt geworden ist. Während Agapao ist auch schon vorher da, das Verb, aber nicht das Substantiv. Dann hätten wir also diese drei Formen, erstmal die reine Triebhaftigkeit, dann diese Sehnsucht nach dem Schönen, die Freundschaft des Ausgleichs und der Gemeinsamkeit und dann die Güte oder das Gönnen, die dort drin steckt im Letzten. Wobei das Wort Güte ja auch ein schwieriges Wort ist, weil wir da leicht so raushören, als hätte das sowas mit Herablassung oder so etwas zu tun. Aber gemeint ist das eigentlich nicht. Deswegen würde ich eigentlich lieber gönnen dafür sagen wollen. Das gibt es nämlich dann auch von unten nach oben. Zum Beispiel, dass die Menschen Gott gönnen, dass er Gott ist. Dass man das hinein im Gegenbegriff wäre, Missgunst. Nicht? Wie man überhaupt sagen kann, dass so macht das auch Thomas, dass er sagt, der Liebe steht an sich am schärfsten der Neid gegenüber. Weil, und die Missgunst. Liebe beweist sich am deutlichsten in der Mitfreude, deutlicher als im Mitleid. Und das Gegenbegriff zur Mitfreude, also zur Freude an der Freude des anderen, ist die Traurigkeit über die Freude des anderen. Und das nennt man Neid oder Missgunst. Und insofern ist das nicht etwa der Hass oder so etwas, das ist immer gekränkte Liebe oder so, das gehört in eine andere Rubrik rein, ist eigentlich Neid und mit Missgunst das deutlichste Gegenüber zu dieser Höchstform von Liebe, zur Agape oder lateinisch Caritas dann, nicht? In dem das drinnen steckt. Aber erstmal eben ist schon so, dass man zwischen diesen verschiedenen Unterscheidungen gar nicht so scharfe Grenzen ziehen kann. Und dann, meine ich, drückt sich in all diesen Gestalten auch nochmal wieder, glaube ich, diese Doppelbestimmung aus von Gutheißung und Einungskraft, die dort drin steckt. Und sicher kann man sagen, dass am auffälligsten und das erotische Geschlechterverhältnis als menschliche Leidenschaft ist und dann als Grundkraft des Lebens überhaupt, als kosmische Kraft, kosmogonischer Eros, sagen dann die Griechen. Und das ist dann ein alter Streit, ist die Liebe oder der Hunger fundamentaler? Schiller in einem berühmten Distichon lässt das einfach so nebeneinander stehen. Er sagt, bis die Vernunft so weit genug ist, dass sie es macht, wird bis jetzt das Weltgetriebe in Gang gehalten durch Hunger und durch Liebe. Da können Sie sagen, Liebe ist der Freud und Hunger ist der Marx. Nicht? Und dann können sich die beiden dann rumstreiten und dann machen sie einen Freudomarxismus oder Marxismo-Freudianismus oder so. Dann haben sie also diese beiden Grundkräfte, wenn man das also antimetaphysisch und von unten her aufbaut, sehen. Und dann geht dann der Streit, was ist von beiden wichtiger. Die empirische Befunde sprechen sowohl für das eine wie für das andere. Bloch hat natürlich ganz entschieden vertreten, dass der Hunger fundamentaler ist als das sexuelle Bedürfnis. Andere sagen wieder, nein, stellt sich anders dar. Also da kann man sich dann endlos streiten. Genau darüber, ob Eros, das haben Sie ja auch in dem, im Gastmahl von Platon, der älteste der Götter ist, weil natürlich ein Streben überall hingehört. Das kann man schon so sagen, so wie für die Alten die erste Ursache die Finalursache war. Ohne ein Wozu fängt niemand an, was zu tun. Ein Wozu ist aber das, was ich erstrebe. Nicht? Wozu? Die Hoti propter quod, das heißt also das Ziel oder der Zweck, das, wonach ich mich ausstrecke. Und das ist der Eros, der sich ausstreckt nach, was fehlt. Und das haben die Alten immer gesagt. Das Erste ist die Zielursache. Umso verblüffender, dass man dann in der Neuzeit die Zielursache ganz abschafft. Nicht? Die gibt es nicht mehr. Sondern es herrscht ja dann nur noch die Wirkursächlichkeit. Wenn überhaupt auch die nochmal statistisch, und dann redet man ja auch nicht mehr von Teleologie, sondern nur noch von Teleonomie. Jedenfalls, also wenn da die Fachleute reden, sobald sie in der Wissenschaftsjournalistik sind, sind die ganzen Begriffe wieder da. Höhepunkt davon, deswegen hat mich das ja so frappiert, war, dass ich gelesen habe, dass also in schlechten Jahren der Klee es erreicht, irgendein Produkt herzustellen, wovon die Kühe Scheinschwangerschaften kriegen, damit sie weniger Klee fressen. Woher der Klee das weiß, weiß ich auch nicht, aber jedenfalls hat das der Journalist so geschrieben. Das ist dann schon der Höhepunkt nach Austreibung der Wozu-Frage. Das ist ja ein berühmtes Buch von Spemann und Löw, die Frage Wozu, wo er das ja darstellt, wie das so war und wie die dann schwindet. Wo er als Ausgangspunkt schon den Thomas von Aquin zu seinem Kummer da benennen muss, der schon von der Teleologie redet, bei den Tieren und in der Natur, als wäre das der Pfeil, der abgeschossene Pfeil. Ein Pfeil hat selber natürlich keine Absichten, sondern nur der Schütze. Und das wirft dann Spemann also dieser Entwicklung vor, dass er sagt, schon Thomas spricht dann davon, dass es bei den Tieren, weil man sich eigentlich von einem Schützen reden muss, der da schießt, und wenn ich Gott streiche, ist er ganz weg. Die Teleologie. Und dann ist die Frage, wozu, völlig verschwunden. Also ein Hund läuft nicht zum Trog, weil er da trinken will, sondern weil ihm gewisse Stoffe in seinem Blut fehlen, setzt sich der Mechanismus in Bewegung, mit dem er dann dorthin läuft, wo es Wasser gibt, und schlabbert das in sich hinein. Nicht? Während der Spähmann sagt, nein, man sieht doch deutlich, der hat Durst und der läuft dorthin, um zu trinken. Wie gesagt, schreiben tun das ja die Journalisten noch bis heute, sogar für den Klee. Nicht? Aber offiziell gibt es das nicht mehr. Das kann man also verstehen, warum Eros der älteste Gott ist. Nicht ganz philosophisch. Nochmal, die erste Ursache, Zielursache, also ist die erste Bewegungskraft das Wozu. Und diesen offenen Begriff von Eros und Amor hat auch Augustinus und sagt deswegen, alles, was wir tun, tun wir aus Liebe. Nun sagt er, gibt es eben zwei Sorten von Liebe, die gute Liebe und die schlechte Liebe. Weil er unter Liebe eben einfach dieses Streben, das Verlangen nach versteht. Und ich sage ja immer, dafür finde ich eigentlich das Wort Liebe schade. Wenn Liebe wirklich im Kern Streben wäre, verstehe ich nicht, wie man dann darauf Loblieder singen kann. Denn nicht der Durst ist schön, sondern der wird ja erst durch Bier schön, wie die Reklame sagt. Nicht? Also das Begehrte ist schön, nicht das Begehren. Das ist ja auch das, was Sokrates dann diesen unbedachten Lobrednern entgegenhält, die alle den Eros loben, wo jetzt gucken wir doch mal näher hin. Wenn der da nach dem Schönen unterwegs ist, heißt es, er hat es nicht. Das müsste er nicht dazu unterwegs sein. Also wenn Liebe wirklich nur Streben und Begehren wäre, ist nicht einzusehen, warum es darauf hohe Lieder geben sollte. Das zeigt schon, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber das ist also so eine fundamentale Erfahrung. Man müsste eben den Eros da schon korrekter beschreiben. Ich behaupte, dass eben der Eros auch in der bräutlichen Liebe nicht zuerst ein Begehren ist, sondern erstmal ist es ein Umgehauenwerden von der Schönheit des Anderen, der Faszination. Und dann kommt erst das Begehren, sodass das mit drinsteckt. Und dann wäre das nämlich zuerst auch erstmal ein Antworten, ein Anerkennen, ein Rühmen und Loben als erstes und nicht schon das Begehren. Das steckt da auf jeden Fall ja mit drin. Und dann kann man verstehen, dass dann in der Geschichte der Religion eben die bräutliche Liebe und die heilige Hochzeit so was Fundamentales ist in Mythos und Kult. Außerdem wird dort auch am deutlichsten, meine ich, auch dieses Ja zur Einigung, wie beides zusammengehört, in diesem Wesenmoment dann auch mal der Fruchtbarkeit nochmal, also der Weitergabe von Leben. Es gehört ja zum Fest dazu, der Reichtum, der Überschwang, die Verschwendung. Und natürlich gibt es dann auf der anderen Seite das Gottesverhältnis auch ein Bild vom Mutter-Kind-Bezug und andere Analogien. Und dann wäre nochmal hinzuweisen auf Josef Pieper, der dann die Bibel durchgemustert hat. Und C.S. Lewis in seinem Buch, der Pieper hat es übersetzt, wo er diese vier Formen von Liebe in der Bibel findet. Ich lese einfach sein Zitat davor, wo er sagt, Liebe ist beharrlich wie die des Künstlers zu seinem Werk, herrisch wie die des Menschen zu seinem Hund, fürsorglich und ehrwürdig wie eines Vaters Liebe zu seinem Kind, eifersüchtig, unerbittlich, streng wie die Liebe zwischen den Geschlechtern. Das sind die vier Bilder, die die Bibel benutzt für das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Und die kann man da also sammeln und das sind die Analogien. Diese vier Bilder tauchen da auf. Und jede zeigt so eine Seite dran, die bei der anderen dann weniger deutlich wird, muss sie alle so zusammennehmen. Wenn man das so hineinnimmt und guckt dann von dort her jetzt selber nochmal in die Bibel nach, dann ist als erstes darauf hinzuweisen, dass man tatsächlich immer noch, neulich ist mir wieder begegnet, man das immer wieder noch hören kann von Christen, dass also das Neue Testament der Bund der Liebe ist, das Evangelium, während das Alte Testament der Bund der Gerechtigkeit ist. Dass es immer noch so eingeschätzt wird und so gesagt wird. Das Judentum, die Gerechtigkeit und das Christentum, die Liebe. Und dann sind die Leute ganz erstaunt, wenn man ihnen dann sagt, dass das Doppelgebot, das Jesus in dieser Form offenbar er selbst erst so originell zusammengestellt hat, diese beiden Texte aus Deuteronomium und Levitikus, dass das beides Texte aus dem Alten Testament sind, natürlich. Das ist die Bibel Jesu. Wenn von den Schriften die Rede ist, ist vom Alten Testament zu reden, und zwar meistens in der griechischen Übersetzung sogar, die ja bis heute auch das Alte Testament der Ostkirche ist, während wir dann durch Hieronymus die lateinische Bibel haben. inzwischen revidiert dann nochmal unter Pius XII. Die neue Vulgata, wo das ganz klar also auftaucht, und zwar in dieser wichtigen Doppelung, ja, nicht, dass man Gott, den Herrn, lieben soll mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, und dann eben dieser Zusatz, der schon nur im Griechischen steht, und mit den Gedanken, mit dem Denken, das steht im Hebräischen nicht. Und dann dieses Zweite, sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, was im Original, wie wir schon mal miteinander bedacht haben, zwar dasselbe Ahavta ist, also lieben, Agapao, aber mit dem Dativ verbunden. So dass man das wörtlich übersetzen müsste, damit sei dem anderen gut wie dir. Dass das dort drin steckt. Die Bibel sagt ganz klar, dass die Schöpfung selber eine Tat ungenötigter Liebe ist. In ganz deutlicher Abweisung des Materials, das in Mesopotamien vorlag. Der Schöpfungsbericht ist ja, er hat seine Gestalt erst gefunden in der babylonischen Gefangenschaft. Die beiden Schöpfungsberichte, beide natürlich älter, aber dort in der Redaktion ausgearbeitet. Und während eben für Babylon selber die Schöpfung eben ja auf eine Notwendigkeit der Götter zurückgeht, weil die vom Opferrauch leben müssen und weil sie außerdem die aufrührerischen Götter begnadigen wollen und dafür müssen dann andere sterben, aus diesen beiden Gründen werden die Menschen geschaffen. Und dasselbe Material benutzt die Bibel, aber ohne dieses, sondern hier geschieht das aus völliger Freiheit, völlig ungenötigt. Gott hat eigentlich nicht davon, er braucht das nicht. Und erst recht im Christentum, wo dann nochmal Gott als Dreieiniger gewusst wird, entfällt auch nochmal die Idee, dass er sagt, er braucht ein Gegenüber. Das wird für Israel noch nicht so klar, dass man dort sagen kann, braucht nicht Gott, also ein Gegenüber der Liebe, für das er sich einsetzt. Und dieser, sein Sohn, ist eben Israel. Während dieser Gedanke ja dann nochmal im Neuen Testament entfällt, weil Gott als Dreieiniger auch Gott der Liebe und des Austauschs in sich selber ist. Also dieser Gedanke, dass Gott schaffen muss, damit er jemand hat zum Lieben, das ist natürlich nochmal falsch. Abgesehen davon, dass es unsere Würde nicht begründen würde, wenn wir da sein müssten. Wenn wir Gott notwendig wären, das gilt ja schon bei der menschlichen Liebe so, so sehr wir aufeinander angewiesen sind, dass die Menschlichkeit einer menschlichen Beziehung darin hängt, dass sie nicht ganz im Bedürfnis aufgeht, sondern dass sie darüber hinaus reicht. Und so kann also die Schöpfung auch nicht bloß aus dem Bedürfnis gedacht werden, sondern er schafft, und so sagt das dann dieses späte Buch der Weisheit, schafft die Geschöpfe, damit sie seien. Das wird dort gesagt. Er gönnt ihnen das Leben und gibt es ihnen. Auch wenn das dort so vorgestellt wird, dass es nur auf Zeit gegeben wird. Denn ein Leben über den Tod hinaus ist ja dort noch nicht da. Das fehlt ja noch in der Tora, in den ersten 5 Büchern. In der Diskussion dann mit den Sadduzäern, die nur die 5 Bücher anerkennen, bezieht sich ja deswegen Jesus geschickterweise genau auf die Tora. Er argumentiert nicht mit späteren Texten, weil die ja die Sadduzäer nicht anerkennen, sondern er argumentiert mit der Tora und nimmt eben diesen Satz auf aus der Stimme aus dem Dornbusch, die sagt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, und dann schließt er nur einfach an, Gott ist kein Gott von Leichen. Sodass das also die Sadduzäer schlucken müssen. Aber diese Auslegung, das sozusagen, die ist in den 5 Büchern Mose selbst natürlich noch nicht da. Aber für diese Zeit des Lebens wird uns das Leben geschenkt und das genügt auch erst einmal dem frommen Israeliten, dass er auf diese Zeit lebt. Nur Gott lebt ewig und immer und die anderen für eine gewisse Zeit, ehe sie dann in die Scheol gehen. Und das Geschöpf soll dieses Angebot erwidern, nochmal nicht, weil Gott das braucht, sondern zum eigenen Heil. Weil eben die Liebe dazu treibt, dasselbe zu wollen und nicht zu wollen wie der Geliebte. Das ist eigentlich der Punkt, um den es geht. Das ist die alte antike Freundschaftsdefinition. Idem velle et nolle. Dasselbe wollen und nicht wollen. Und wenn Gott den Menschen will, dann heißt das für den Menschen, Gott lieben, dessen Hauptinteresse teilen. Und deswegen hängt dann die Nächstenliebe an der Gottesliebe. Also das erste Hauptgebot führt zum zweiten. Und zunächst ist es natürlich der volkhaft Nächste, aber dann ist es schon der, der eben auch bei Ihnen wohnt. Und dann gibt es so eine Eigendynamik, dass erstmal sich die Dinge individualisieren, die Einzelnen nicht mehr bloß als Vertreter der Großperson, sondern als sie selbst. Und dass es dann zweitens auch über die Stammes- und Volksgrenzen hinausgeht. Und das Tolle ist ja, dass dieser Schritt Israel gerade in der Gefangenschaft geht. Statt also den eigenen Gott aufzugeben und sich an die Götter der Sieger zu halten, wird das uminterpretiert und wird gesagt, nein, der eigene Gott benutzt hier die anderen, um uns zu strafen und wieder zur Vernunft zu bringen. Und Israel entdeckt, dass es eben, wie es dann später heißen wird, ein priesterliches Volk ist. Das heißt, dass Israel zu den anderen Völkern im selben Verhältnis steht, wie sonst in den Religionen der Priester zur Gemeinde, dass er nämlich vermittelt zwischen Gott und den Menschen. Das ist dieser Gedanke, zu dem Israel in Babylon kommt. Also die Schöpfung ist eine zwangslose Tat von Liebe und damit zugleich Freiheit und Freigebigkeit. Und wenn die Schöpfung aus Freigebigkeit entsteht, dann ist Freigebigkeit offenbar, wie man so sagen könnte, das Wasserzeichen der Schöpfung überhaupt. Mit Goethe gesprochen, das Gesetz, nach dem wir angetreten, ist also diese Freigebigkeit und dann muss ja auch das Gesetz des Lebens überhaupt sein. Das heißt, sein heißt gewollt sein, Leben ist kein Unfall, keiner nur passiert. Und die Grundkategorie, nüchterner gesagt, wäre dann Funktion, also Dienlichkeit. Aber eben Dienlichkeit nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Denn Gott braucht ja nichts, sondern Gott dient der Schöpfung. Er macht sie und er erhält sie. Und deswegen ist diese Struktur dann in der Schöpfung auch nochmal wieder, die Engel sind für die Menschen da und die Menschen machen Tierschutz für die Tiere und so. Dass das also in dieser Form läuft von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Das ist ja das, worauf Jesus auch besteht, als die da sagen, wo die Mutter dann kommt und sagt, für meine Söhne aber bitte die Plätze rechts und links, nicht? Wo sagt, nee, bei uns ist das ganz anders, hier muss der dienen, der oben ist, nicht wie das sonst gedacht ist. Also Funktion als die Grundstruktur, aber nochmal Funktion als freier Dienst, weil die Grundkategorie die der freien Dienlichkeit ist. Mit dieser knappen Formel von Walter Kern, Libertas est liberalitas, Freiheit ist Freigebigkeit. Freiheit gibt frei, frei. Also dieser Grundgedanke, dass Schöpfung gewollt sein heißt und nicht passiert sein, das erlaubt ja deswegen ja dann auch den Schritt, ohne dass es ein naturalistischer Fehlschluss ist, vom Sein auf Sollen zu schließen, weil das Sein schon Gesolltes ist und Gewolltes. Steckt überall schon diese Bejahung mit drin. Und deswegen kann ich aus den Wie-Zuständen Vorschriften ableiten. Was ja an sich auch sonst ein naheliegender Gedanke ist. Ich weiß gar nicht, warum man sich da immer so drauf versteift. Zu jedem Apparat kriegen wir eine Gebrauchsanleitung. Und die Gebrauchsanleitung ist eben das, was dem Apparat entspricht, natürlich. Also klar, entwirft also ein Sein die Muster, vernünftigen Umgangs mit ihm. Das steht sich eigentlich von selber, ohne dass man da von Biologismus oder so reden muss. Also, dass hier genau dieses Problem hineinkommt. Wir können jetzt nicht hier auch wieder die Theodizee-Frage diskutieren, also Gott und das Leid und die Schuld oder so. Wir können nur so viel sagen, wenn ich keinen allmächtig allgütigen Schöpfer ansetze, hat sich das Problem schon erledigt. Aber man muss mal fragen, in welcher Richtung es sich erledigt hat. Das Problem erledigt sich nämlich dann in der Richtung, dass Protest töricht ist. Wenn die Welt so ist, wie sie ist, man kann sich bei keinem Vulkan beschweren. Was soll das? Sodass man also Hiob das Letzte nimmt, was er noch hat, seine Würde, dass er nämlich protestiert. Das müssen sich die Leute klar machen, die angesichts von Leid und Not auf die Lösung verfallen, zu sagen, dann gibt es eben Gott nicht. Erstmal tut es dann genauso wie vorher, aber man kann sich noch nicht mal beschweren. Es wird dann so töricht wie eben das Kind, das dann sich beim Tisch beschwert, wenn es dagegen gefallen ist. Ich meine das also kein nachträgliches Nein, dieses gründend erste Es soll sein, aufheben kann. Und deswegen, die Bibel drückt das ja so aus, dass es da am sechsten Tag heißt, es war alles sehr gut. Nicht das Beste, weil es das Beste gar nicht gibt, weil es immer noch besser sein kann. Solange wie ich im Endlichen bin, kann ich immer steigern. Da gibt es nicht ein schlechtes Maximum, sondern immer nur ein relatives. Und um das auch ja nochmal erinnert, dass in der rabbinischen Tradition eigentlich dieser letzte Rückblick schon zurückgeht auf die Zeit nach dem Sündenfall. Israel denkt zwar nicht von der Erbsünde, aber vom Urfall denken sie auch und von diesem Verlust und lassen danach Gott sagen, es war alles sehr gut. In der Bibel steht das nicht drin in dem Text. Könnte das ja sein, das wäre vorher, nicht? Weil hinterher kommt erst der Sündenfallbericht. Aber die Rabbinen ziehen das ja zusammen und deswegen ist dort nicht die Rabbinen, weil es gesagt hat, zwei Rabbinen und drei Meinungen, aber die Mehrzahl sagt es also so, sie sagt, es ist eigentlich nach dem Sündenfall, ist diese letzte Gutheißung erfolgt. Diese Bejahung, die er ist und die deswegen auch den Menschen erlaubt, sich wieder anzunehmen, dass das hineingehört. Wobei ja auch nochmal dieses Ja und das Annehmen geschenkt werden muss. Das ist das, was viele Leute also stört, obwohl ich meine, man sich das ganz einfach klar machen kann. Ich lebe nicht, ich werde gelebt und kann mir mein Leben doch keinen eigenen Augenblick, keinen einzigen Augenblick garantieren. Also warum soll ich nicht auch einsehen, dass ich das dankbare Entgegennehmen von Liebe selber nochmal geschenkt kriegen muss? Was man daran merkt, dass man dafür dankbar und glücklich ist, wenn man dankbar ist. Also dass das genau da nochmal mit drin steckt. Und dann gehören ja jetzt diese Unterscheidungen hinein, die man jetzt dort entwerfen kann, mit denen man gucken muss. Und da ist die erste Unterscheidung die von Selbsthingabe und Selbsterfüllung. Nicht, ob ich nun Bejahung sage oder Einungsstreben, Liebe sagt jedenfalls, es ist gut, dass es dich gibt. So ja die Piepersche Formulierung und die kann man ja in zwei Seiten lesen. Es ist gut, dass es dich gibt, weil das für mich gut ist. Und es kann heißen, es ist gut, dass es dich gibt, weil das schlechterdings und einfach so gut ist. Und das Erste nennt man dann eben Eros oder Amor oder die Engländer sagen Need Love, also diese bedürftige Liebe, Amor concupiscentiae. Und die zweite wäre es die wohlwollende, die schenkende Liebe, also die Caritas oder die Agape, Amor benevolentiae. Die sagen beide mal Amor, weil hier der Begriff im weiteren Sinn gebraucht wird. Amor concupiscentiae und Amor benevolentiae, also die bedürftige und die wohlwollende Liebe. Und wobei mir erstmal wichtig ist, dass die bedürftige Liebe nicht schon Egoismus besagt. Das hört man oft und das ist nicht wahr. Denn Egoismus wäre es ja erst, wenn ich das eigene Bedürfnis zum obersten Maßstab mache. Bei Gleichsetzung der Bedürfnisse ist es kein Egoismus. Es ist einem näher unmittelbar. Deswegen sagt ja auch dieses zweite Hauptgebot, dass man dem anderen gut sein soll wie sich. Das heißt nicht, weil man sich schon mal gut ist, sondern weil man nämlich für sich sorgt automatisch. Wenn man Hunger hat, isst man. Wenn man müde ist, schläft man. Wenn man Durst hat, trinkt man. Und diese Selbstverständlichkeit, einfach die ist gemeint. Das ist also nicht als Maß gemeint, sondern als Form des Umgangs mit, das hier besteht. Trotzdem kann man natürlich fragen, was ist der bestimmende Antrieb zur Liebe? Und dann ist dann auf diesen letzten großen theologischen Streit im Abendland dahin zu weisen zwischen Fénelon und Bossuet. Und Rom hat Fénelon verurteilt. Und das verworfen. Der hatte diese Idee des sogenannten der reinen Liebe, Amour pur, wo er sagt, auch wenn ich in der Hölle wäre, ich zitiere das ja auf der, da in der Anmerkung, es gibt einen Stand der Gottesliebe, der reine Caritas ist, ohne jede Beimischung eines Motivs von Eigeninteresse. Weder die Furcht vor Strafen noch die Sehnsucht nach Belohnung haben weiters daran teil. Nicht mehr wird Gott wegen des Verdienstes geliebt, noch wegen der Vollkommenheit, noch wegen der Beglückung, die man in der Liebe zu ihm findet. Und haben sie erreicht, dass der Satz verworfen werden konnte. Ich finde ihn nach wie vor also nötig, dass man davon redet, nicht als ob Ben ja nicht auch schon Liebe wäre, aber dass man es eigentlich bis dorthin durchvollziehen müsste. Vor allen Dingen auch im Blick auf das Negative, dass es nämlich dort so eine ähnliche Selbstlosigkeit gibt, was sich schon im simplen Schmollen eigentlich zeigt. So in der Formel, es geschieht meiner Mutter recht, dass ich mir die Finger erfriere. Also das heißt, man nimmt also die eigenen Schmerzen da schon in Kauf, wenn nur der andere ins Unrecht gesetzt wird. Da sehen Sie, dass man nicht in erster Linie an sich denkt. Und wenn das im Negativen gilt, soll das im Positiven nicht gelten? Wäre doch komisch. Also ich weiß nicht, warum die Leute sich da so drauf verrannt haben. Dass eine solche selbstvergessene Liebe zugleich glücklich macht, das finde ich, das ist ja doch kein Schade. Und warum auch? Jedenfalls kann man nicht so lieben, um glücklich zu sein. Und das ist auch wieder klar. Na also, worüber regen sich die Leute auf? Also finde ich, muss das doch von dort her möglich sein. Denn wir sollten doch in der Liebe selbstloser sein können als in unserer Verbohrtheit oder etwa nicht. Kann doch gar nicht sein. Deswegen so auch diese Grundthese der Griechen, dass man niemals nicht sein Glück wollen kann. Also ob man nicht sagen kann, ich pfeife aufs ganze Glück. Man kann natürlich formal sagen, gut, dann ist es dein Glück, aufs Glück zu pfeifen. Sag ich, ja gut, wenn du unbedingt recht haben willst, lass es. Ne? Aber dass es hier tautologisch wird, merkt man doch. Dass das auftaucht. Aber das macht diese ganze Tradition, sage ich, eben von Plato bis Pieper, dass sie dann zunächst mal ist es dieses Verlangen und das Bedürfnis, das dort zugrunde liegt. Ich meine, dass man eben wirklich unterscheiden muss zwischen Fundament und Motiv. Natürlich macht nur Liebe glücklich. Aber wer liebt, um glücklich zu sein, der liebt nicht. Man muss sich doch beide Sätze zusammennehmen. Und dem baut sich ja auch der Riegel zuvor, dass eben wer liebt, natürlich nur unglücklich glücklich ist. Sei es, dass die Liebe vom anderen nicht im selben Maß erwidert wird, sei, dass man selber nicht so liebt, wie man eigentlich lieben wollte. Das ist ja der Jammer mit der Liebe. Wenn man anfängt zu lieben, merkt man erst, wie lieblos man ist. Nicht am besten, man fängt erst gar nicht an, dann ist man den Kummer los. Also, dass da schon so der Schritt drinnen sitzt, nicht? Also der Unterschied, meine ich, muss also woanders liegen und den sehe ich darin, dass der Mensch als bedürftiges Wesen immer auf ein Gut antwortet. Auf irgendeinen Wert und ein Gut, auf was Gutes oder Schönes antwortet der Mensch, während Gott schöpferisch ins Nichts liebt. Das sehe ich als Unterschied, aber ich sehe nicht als Unterschied, dass Gott das Gönnen zukommt und dem Menschen bloß das Begehren. Was eine ganze Reihe von Kollegen so sagen. Sie sagen, man muss sich doch von Gott unterscheiden. Er hat eben das Gönnen und wir das Begehren. Sag ich, nee, so muss ich nicht unterscheiden. Ich unterscheide so, dass beide das Gönnen haben und das Wohlwollen, aber wir in Antwort auf ein Gut, was uns fasziniert und erfüllt, und Gott rein schöpferisch ins Nichts. Das reicht doch als Unterschied, das ist viel fundamentaler. Aber Sie sind ja eingeladen zu widersprechen, wenn Ihnen das anders scheint. Also ich meine, dass deswegen das tatsächlich hineingehört und schon in ästhetischer und auch in ethischer und religiöser Antwort menschliche Liebe, behaupte ich, ist nur human, wenn sie an dieser Schöpfungsselbstlosigkeit teilhat. Das haben wir ja schon mal durchgedacht an diesem Beispiel von Jean-Paul, nicht? Der Dank fürs Testament, wo der Universalerbe dem Onkel nicht dankbar wäre, wenn er das nicht ihm vermacht hätte, aber der andererseits auch nicht bloß für das Geld dankbar ist, denn so sagt ja Jean-Paul, wenn er das Geld gefunden hätte in einem Schrank, wäre dem Schrank nicht dankbar. Also bezieht sich die Dankbarkeit nicht auf das Geld, sondern auf das Wohlwollen des Onkels. Dieses Wohlwollen entzündet sich zwar an der Sache, dass der mir was gibt, aber ich antworte auf ein Wohlwollen. Jean-Paul sagt so, Liebe antwortet immer auf Liebe, kein Auge sieht sich selbst. Und weil Liebe immer auf Liebe antwortet, gibt es in dem Sinn keine Selbstliebe. Denn da müsste man sich immer schon lieben, um sich dann für seine Liebe zu sich zu lieben. Und das geht ja irgendwie nicht. Und es ist immer eine Antwort auf Liebe, die schon dort hineingehört. Also Liebe selber ist immer selbstlos. Das heißt nicht, dass wir immer selbstlos sind, natürlich nicht, sondern dass die Liebe immer selbstlos ist. Das ist der Punkt, um den es hier geht, dass sie sich auf wen anders richtet. Das ist Punkt 1, also Liebe ist selbstlos. Punkt 2, der begehrenden Liebe liegt die wohlwollende Liebe zugrunde. Denn was man begehrt, begehrt man immer für jemand. Und um es für jemand zu begehren, muss man dem jemand wohlwollen. Und sei es man selbst. Es ist gar nicht so selbstverständlich, dass man sich was wohl will. Das haben wir besprochen, dass das gerade bei Kierkegaard eine wichtige Rolle spielt. Er sagt, Ärgernis ist eine unglückliche Bewunderung und ein Neid auf sich selbst. Und der Hintergrund ist der, nachdem man erstmal so als Kind sich so vorkam, als wäre man so die Mitte der Welt, nicht? Und dann hat einen so das Realitätsprinzip zurechtgestaucht. Und man hat also eingesehen, man muss mit seinen Grenzen irgendwie leben und auskommen. Man kommt aus seiner Haut ja doch nicht raus, also was hilft's, nicht? Und nachdem man sich damit abgefunden hat, stellt man fest, Gott liebt einen. Und dann sagt man sich, das geht ja nur nicht. Dieses Wesen, das mir so viel also zu schaffen macht, an dem ich so leide, dass das von Gott so geliebt wird, das kann ich dem überhaupt nicht zutrauen. Und dann wird man neidisch auf sich selbst. Das nennt Kierkegaard Ärgernis nehmen. Dass man also da sich das selber nicht gönnt, nachdem man sich so mit sich so nolens volens abgefunden hat. Also es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man mit sich eins ist. Gordini spricht das zum Beispiel gerade an, erstmal in dieser wunderbaren, schönen Schrift, Annahme seiner selbst, aber auch nochmal so in Interpretation zum Heiligen Geist, wo er sagte, der kann diese Kluft zwischen uns, zwischen ich und mir überwinden und mir helfen, dass ich zum Frieden mit mir selber komme. Also dass ich nicht nolens volens und mit knirschenden Zähnen mich halt akzeptiere, faute de mieux, sondern dass ich wirklich mich, so wie Simon Weil mal gesagt hat, mich demütig als ein Teil der Schöpfung liebe. Dass ich mich bejahe, weil er mich bejaht. Also, nochmal, jedem Begehren liegt ein Wohlwollen hinsichtlich dessen zugrunde, für den man begehrt. Und sei es für sich selbst. Das ist eine ganz, also das ist einfach eine logische Überlegung, dass doch das nochmal drin steckt. Also deswegen ist tatsächlich die Gutheißung als solche die Grundbestimmung, die dort gegeben ist. Und tatsächlich kann man ja auch nur von Wirklichkeiten etwas haben und leben, für die man lebt. Wenn mir an einem Menschen nichts liegt, liegt mir auch nichts dran, wenn der gut findet, das, was ich mache oder tue oder dass ich bin. Und wenn mir an der Kunst liegt nichts, kann mir auch kein Bild mich trösten. Wenn mir an Musik nichts liegt, kann mir Musik nicht helfen. Also mir hilft überhaupt nur, ich lebe nur von dem, wofür ich lebe. Das ist gar kein jetzt moralinischer Satz oder so, ich will keine Moralinsäure hier verbreiten, sondern es ist einfach Beschreibung der Fakten, die da sind. Ich lebe nur von dem, wofür ich lebe. Was immer diese Wirklichkeit ist, eine Sache, eine Landschaft, irgendwas. Nur das, wofür, was mir was bedeutet, wofür ich mich einsetze, kann mich dann auch trösten, kann mir helfen, kann mich unterstützen. Im Maß, wie mir die Dinge wurscht werden, wird mir dann auch wurscht, was die für mich bedeuten. Das ist die andere Seite, die dabei rausspringt. Also das sind so Grundgesetze, wo ich mich wundere, dass die manche Leute nicht sehen und sagen, nein, der Trieb und das Haben-Wollen bestimmt alles oder so, ist ja gar nicht wahr. Das sind jetzt formale Sätze, die ich hier erstmal entwickle und sage, nein, alles, allem haben wollen, liegt ein Wohlwollen zugrunde, zum Beispiel. Wenn die sagen, was ist das für ein, und sagen die immer, ja, das ist die heile Welt. Und splitten, nein, das ist so. Aber jetzt ist schon wieder Pause. Schönen Dank. Und wenn wieder jemand so Nettes macht, hinten ins Fenster auf, bitte, dass wir wieder Sauerstoff reinkriegen.